Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als ich vor einigen Jahren den Namen Digital for Leaders für diesen Podcast ausgesucht habe, habe ich ganz bewusst die Entscheidung gefallen, so einen Untertitel zu haben, also so eine Tagline, und zwar, dass dieser Podcast der Bildungspodcast für Führungskräfte ist. Und in der Überlegung damals mit meinem Team hat mir diese Doppeldeutigkeit total gut gefallen, weil mein erklärtes Ziel ist es ja, mit diesem Podcast Menschen Digitalisierungsthemen näher zu bringen, spannende Einblicke rund um digitale Themen zu geben. Und das ist genau diese Doppeldeutigkeit, aber auch einfach aufgrund meines unternehmerischen Hintergrunds bei University for Industry irgendwie auch immer so ein bisschen dieses Thema Bildung mitschwingen zu haben, weil Bildung rund um digitale Themen, das ist ja etwas, wofür ich brenne, was ich jetzt seit über einem Jahrzehnt mit voller Leidenschaft mache und ganz vieles dort unternehme, und das ist einfach ein Herzensthema. Und ich freue mich total, heute mal wieder eine Folge machen zu dürfen, in der dieses Bildungsthema ja zentral ist, wo wir dem Bildungspodcast für Führungskräfte auch gerecht werden können. Heute geht's um Lernen in der Organisation neu denken, und wir wollen uns damit beschäftigen, warum klassische Trainings oft scheitern und was man machen kann, damit es wirklich wirksam wird. Und ich konnte jemand für dieses Thema gewinnen, mit dem ich ja seit etlichen Jahren jetzt diskutiere und auch zusammenarbeite, und wo ich immer das Gefühl habe, ja, das ist so jemand, der ist da irgendwie auch Vordenker, der wagt auch mal Dinge und hat einfach total relevante Erfahrungen. Und ich freue mich ungemein, dass ich Ihnen heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Arthur Seidel mitbringen durfte hier in dem Podcast, dass wir heute von ihm lernen dürfen. Arthur Seidel ist Manager, Senior Manager People and Culture bei der Fraport AG, und ich freue mich total auf seine Einblicke, seine Überlegungen und einfach auch seine Praxisperspektive. Lieber Arthur, herzlich willkommen und schön, dass du heute ein bisschen Zeit für uns hast.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Jan, dass ich heute da sein kann und mit dir über dieses spannende Thema reden darf.
Arthur, du bist Senior Manager People and Culture bei der Fraport. Was machst du da und was ist auch so ein bisschen dein Hintergrund? Also was machst du den ganzen lieben langen Tag, wenn du nicht bei mir im Podcast bist, und inwiefern ist das relevant für das Thema Lernen in der Organisation?
Ja, das werde ich öfters gefragt, was ich genau mache. Es ist schwierig zu beschreiben. Eigentlich startete meine jetzige Funktion während Corona im Bereich HR, People and Culture, als ich die Programmleitung für das Thema Erhöhung der Datenkompetenz bei Fraport erhielt. Also so in den 2020er Jahren war bei Fraport, gab es ein, zwei Handvoll Menschen, die wirklich tief und gut mit Daten arbeiten konnten. Und dabei sitzt der Flughafen auf Petabyte an Daten aus allen möglichen Bereichen, angefangen von Parkierung, Tickets und so weiter, also Infrastruktur. Wir haben wahnsinnig viele Daten, aber wir hatten zu wenig Menschen, die mit diesen Daten arbeiten konnte. Und da ist dann die IT-Abteilung und die Strategieabteilung auf den Vorstand zugegangen. Es wurde eine neue Data- und Analytics-Strategie ins Leben gerufen namens DAISY. Und diese bestand aus 8 Teilprogrammen, und eine davon war Erhöhung der Datenkompetenz. Und da sagte der Vorstand so, naja, das ist doch eigentlich so ein Thema für HR. Ich war gerade frisch aus der Führungskräfteentwicklung zur Personalentwicklung gekommen. Ich wurde gefragt, möchtest du das nicht machen? Habe ich gesagt, klar, finde ich sehr, sehr spannend. Und dann ging auch schon die Herausforderung los, weil ich gar kein Techie bin. Also ich war in Mathematik nie besonders gut. Ich kenne mich mit Data Analytics nicht aus. Aber ich liebe das Thema Lernen und Menschen Sachen beizubringen. Da habe ich mir gedacht, naja, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn wir Menschen, die Ahnung von dem Thema haben, dass ich die mal frage und dass wir das gemeinsam taten. So haben wir das auch umgesetzt. Ich habe mir 2 sehr spannende Menschen von Fraport ausgesucht, oder die haben sich mich ausgesucht, und sind Data Scientists und sehr tief auch in der Materie drin. Und mit denen gemeinsam haben wir dann ein Konzept entwickelt. Und dieses Konzept, war personabezogen, es war ein Testlauf und es war sehr durchdacht, war gut. Und mit diesem Konzept bin ich dann auch in die Leitungsteams gegangen, habe für Teilnehmende geworben. Und die Resonanz war sehr gut. Viele sagten, oh, das ist ein super spannendes Thema, das ist ganz, ganz toll, was ihr da macht. Aber es betrifft uns nicht, weil wir sind Compliance, wir sind Marketing. So Data Analytics, das betrifft immer die anderen. Ne? Also so ein bisschen Florians Prinzip. Die anderen Abteilungen sind da nicht so gut aufgestellt, die brauchen das. Ne? Und es hat mich gewundert, weil bei einigen Bereichen wusste ich, dass die Herausforderungen haben, dass die Daten haben und dass da eigentlich auch Use Cases da waren. Aber sie sagten, naja, brauchen wir nicht, haben wir schon mal ausprobiert. Oder ne? Da habe ich gemerkt, es fehlt einfach an Wissen. Ne? Mhm. Wissen über die Sinnhaftigkeit. Was kann ich mit diesen neuen Skills, mit diesen Ressourcen machen? Das war so die erste Erkenntnis, dass es bringt nichts, nur Schulungsprogramme zu entwickeln, sondern man muss den Menschen auch aufzeigen, welche Painpoints durch diese neuen Skills, durch diese Ressourcen dann auch gehoben oder gelöst werden. Und das war so ein Aha-Erlebnis, dass das führte mich auch zu dem Spruch, der mich seitdem begleitet, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, das ist in der Vergangenheit, hat man ganz oft gerade die HR-Abteilung Programme ins Leben gerufen, die ganz toll waren, die super nach außen wirkten, sehr monumental waren. Aber am Ende fehlte dann auch der Nutzen für die Menschen und die sind ganz oft versandet. Und dann merkte ich, okay, also ich muss neben diesen Schulungsformaten, brauche ich auch eine Horizonterweiterung. Ich muss die Menschen dazu bringen, dass sie verstehen, warum sie lernen sollen. Und das fängt im besten Fall auch bei den Führungskräften an. Das heißt, ich merkte, ich brauche ein niederschwelliges Format, weil gerade Führungskräfte, das wusste ich aus meiner Führungskräfteentwicklungszeit, Führungskräfte haben wenig Zeit. Und ein weiteres Problem ist das Thema Sichtbarkeit an Defiziten. Ne? Also als Führungskraft, zumindest bei der Fraport, aber ich glaube, das ist auch in vielen anderen Bereichen so, viele leben auch von diesem Nimbus. Ich weiß, wie es geht. Ich habe die Kompetenz. Ich bin Vorreiter. Und auf einmal gibt es Felder, wo man sagt, naja, da kenne ich mich gar nicht aus. Und viele tun sich schwer, das auch zuzugeben. Das heißt, ich habe gemerkt, es muss ein Format sein, was niederschwellig ist, gesichtswahrend ist. Und da fing ich mit den Digitalks an. Teams war auch neu, in Corona kam das auf. Ich habe gemerkt, früher habe ich immer viele Formate in Präsenz entwickelt. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann ja auch über Teams Menschen erreichen, ich kann das skalieren. Und dann fing ich an, Leute inspirierende Menschen einzuladen. Unter anderem warst du auch, ich glaube, du warst Nummer 2 oder 3.
Ja, bei den lange ist es her.
Genau, und da haben wir einfach angefangen, Menschen aufzuschlauen oder einfach mal die Sinnhaftigkeit von Data Analytics aufzuzeigen. Und zwar auf eine sehr nahbare und auch spannende Art. Ich habe dann auch gemerkt, also dieser Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken, da steckt ja auch viel Weisheit drin. Weil es muss etwas sein, was mundgerecht ist, was schmeckt, was auch ein Bedürfnis befriedigt. Und da fingen wir an mit verschiedenen inspirierenden Menschen und ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen reißerisch, aber ein bisschen die Menschen auch zu irritieren mit den Titeln, mit den Inhalten. Und es kam sehr gut an. Und die Menschen kamen und schauten zu. Wir hatten dann über 100, 150, 200 Teilnehmende. Irgendwann haben wir das auch geöffnet, weil ich gemerkt habe, diese Themen, man kann ja auch wunderbar nach extern skalieren und dann gibt es auch so Crossover-Effekte, das heißt, dass Sessions, die wir anbieten, kommen anderen zugute, aber auf der anderen Seite kommen auch Leute zu und sagen, hier, ihr könnt auch bei uns teilnehmen. Das heißt, das war auch neben diesem Schulungskonzept mit einem didaktisch abgestimmten Curriculum, war das auf einmal so was Niederschwelliges, was noch dazu kam. Und die Resonanz war sehr, sehr gut. Und da passierte was Spannendes. Neben dem Thema Data Analytics, also den reinen Wissen, was ist Machine Learning, was ist KI, was sind Regressionsanalysen und so weiter, kamen auch so immer mehr Aspekte der Kultur, Data Culture. Und ich merkte, dass neben den Skills an sich, neben den Fähigkeiten auch das Ökosystem, in dem Wissen vermittelt wird, sehr, sehr wichtig ist. Gerade jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema der Analytics-Schulung, die wir entwickelt haben. Wir stellten zum Beispiel fest, dass diejenigen, Teilnehmenden, wo die Führungskraft auch wirklich verstand, worum es ging und die das supportet haben, dass die viel erfolgreicher waren als diejenigen, deren Führungskräfte das vielleicht notgedrungen gemacht haben, weil die Führungskraft oben drüber das besonders toll fand. Andersrum war aber auch so, dass es Führungskräfte gab, die gesagt haben, die haben diese Notwendigkeit gesehen, haben gesagt, oh, ich brauche diese Skills, ich brauche diese Ressourcen. Und dann hatten sie aber Teilnehmende, für die das nicht gepasst hat, die einfach entweder keinen Zugang dazu hatten. Wir hatten zum Beispiel eine Teilnehmerin, die konnte oder wollte nicht coden. Also die hat sich schwer getan, obwohl sie auch Mathematikerin war und viele Sachen in dem Bereich gemacht hat. Die wollte einfach, die konnte nicht coden. Und oder auch andere, die einfach gesagt haben, nee, ich habe meine Tools, die ich jetzt in 20 Jahren, 25 Jahren perfektioniert habe. Ich will mich nicht auf Neues einlassen. Und wir haben gemerkt, okay, diese Schulung funktioniert nur, wenn die Führungskraft und die teilnehmende Person auch wirklich motiviert sind. Ja, also auch dieses Thema Kultur ist wichtig. Und auch dieses Thema Fehler zulassen, ausprobieren, experimentieren. Wir leben in einer Zeit, in der die Arbeitsverdichtung extrem hoch ist. Und da gab es so Personen, Teilnehmende, die haben gerade diese 8 Stunden, die am veranschlagt waren, konnten sie gerade so aufbringen. Ne? Und andere, bei denen haben dann die Führungskräfte gesagt, nee, spiel ruhig mal rum, wir priorisieren die anderen Projekte runter. Nimm dir Zeit, versteh das Erlernte. Und die waren deutlich produktiver und das Wissen war viel besser dann auch verfestigt. Das heißt, wir fanden diese kulturellen Themen kamen immer mehr raus, diese Leadership-Aspekte, hätte ich überhaupt gar nicht so erwartet, waren aber auch auf einmal sehr, sehr wichtig. Ja, weil man kam ja aus Zeiten, wo Führungskräfte in der Vergangenheit immer Vorreiter waren, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung geglänzt haben und ihren Status auch daher abgeleitet haben. Und auf einmal war da ein 25-jähriger Data Scientist und der erklärte der Führungskraft, wie das Geschäft funktioniert. Ne? Also auch hier waren sehr spannende Aspekte zu beobachten. Und so haben wir dann auch ein bisschen diese Themen bei den Digitalks geöffnet und irgendwann habe ich gemerkt, es fehlte ein Raum bei der Fraport, wo Menschen auch miteinander lernen können. Also nicht nur, wo sie Bescheid werden, wo sie Impulse bekommen, sondern ich erlebte immer mehr, es kamen immer mehr Leute auf mich zu, die sagten, ich habe auch Wissen, das ich teilen möchte oder könnte man nicht dieses Thema noch bringen? Ich merkte, es fehlte ein Raum, wo Menschen zusammenkommen und das war so die Geburtsstunde der Zukunftswerkstatt, die ich 2022 gegründet habe und das ist auch ein Format, in dem oder das ist ein Instrument, mit dem viel Lernen möglich wurde. Das haben wir jetzt in den letzten 4 Jahren gemacht und ganz, ganz viele verschiedene Formate entwickelt. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Das war jetzt die XXL-Antwort auf deine Frage. Es ist etwas schwierig. Das sind innovative Ansätze. Es geht viel um Data Analytics. Es geht aber auch um Werte. Es geht um den Menschen. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, sich zu entwickeln. Ursprünglich hießen wir Personalentwicklung, aber mich hat es schon immer gestört, weil wir entwickeln kein Personal, wir entwickeln Menschen, ja, und auch wir entwickeln nicht, sondern wir helfen Menschen dabei, sich zu entwickeln, wir geben Impulse und das ist auch meine Aufgabe, die ich sehe. Also ich bin ein Trendscout, ich bin ein Impulsgeber, ich bin ein Ansprechpartner, ein Sparringpartner, ein Coach für Leute, die sich verändern wollen. Und wenn jemand zum Beispiel als Controller eine Leidenschaft für ein ganz anderes Thema hat, helfe ich auch dieser Person dabei. Ja. Weil am Ende glaube ich, dass wenn alle Menschen in ihrem Ikigai sind, dass einfach auch die Organisation davon profitiert und auch die einzelnen Menschen.
Ja, und ich finde das ganz spannend, wie du, weil du in dem, was du ja beschrieben hast und wie du bist ja schon auf sehr viele Aspekte eingegangen, wie du auch über das, was klassischerweise man eben mal Personalentwicklung nannte, ja, oder was man Lernen nennen würde, wie du da mit einem sehr starken Perspektivwechsel drüber nachdenkst, weil du sagst, es gibt da einen Menschen und du verstehst, wenn ich das richtig sehe, dich ja sozusagen auf der einen Seite als dieser Impulsgeber und Anstupser, ja, aber nicht im Sinne von ich zwing dich dazu, etwas zu machen, sondern ich schaffe dir Angebote und die für dich relevant sind, kannst du annehmen. Und wenn ich das richtig raushöre, sagst du dann, durchaus hat auch ein klassischeres Trainingsformat seine Berechtigung, aber nur, wenn es halt passgenau ist für die Person. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Also im Grunde, viele sagen, naja, was du da vorhast, willst du jetzt die Schulung abschaffen und ich sage, nein, ich will die Schulung nicht abschaffen. Ich will Lernen viel weiter fassen. Ne? Also früher haben wir uns ausschließlich Schulung eingekauft. Ne? Also da war die Aufgabe in der PE, sich Gedanken zu machen, zu antizipieren, was werden die Leute brauchen, was glaube ich, was wichtig ist, dass die Leute können, dann entsprechende Schulungen rauszusuchen. Dann ging es viel um Organisation, es ging um Kommunikation, man hat Räume organisiert und so weiter, beworben. Dann ging es um die Abrechnung. Es war sehr, ja, auch sehr langwierig, ja, also bis so ein Prozess oder bis eine Schulung zustande kam. Und im Laufe der Zeit habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel, dass früher sprach man von Lerntypen. Es gibt diese klassischen Lerntypen gar nicht. Ja. Mhm. Es gibt Menschen, jeder Mensch ist individuell, lernt individuell. Ja, es gibt die Menschen, die brauchen diese haptische Erfahrung mit Papier, mit Büchern. Andere lernen am besten über YouTube. Andere brauchen Peer-Group Learning. Andere brauchen die Flexibilität von Blended Learning Ansätzen, von Selbstlernkursen. Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Früher hat man auch gedacht, naja, die Jungen sind digital und die Alten sind analog. Nein, also dieses geht einfach querbeet. Und wichtig ist, dass man sich den Menschen anschaut. Also diese Gießkannen-Schulungssysteme funktionieren nicht mehr. Ne? Mhm. Und heute sind wir auch in der glücklichen Lage, durch dieses breite Angebot, was wir haben, also einmal durch die verschiedenen Anbieter, die sich auch spezialisiert haben, aber auch durch verschiedene Ansätze, die durch KI resultieren, Menschen wirklich passgenaue Angebote zu machen. Und eine Sache, die für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis war, was wir für wahnsinnige Ressourcen, Lernressourcen im Unternehmen haben. So meine erste Erfahrung damit war ein Kollege von mir, der war zertifizierter PowerPoint-Trainer, der war Leiter der Unternehmenskommunikation, Pressesprecher, ein Kommunikationsprofi durch und durch. Und er hatte dann bei Fraport eine neue Aufgabe bekommen und der hat eher sowas verwaltet, ne? Also war immer nur Führungskraft, hat aber eher einen verwaltenden Job gehabt. Und seine Leidenschaft war aber Kommunikation und PowerPoint, also Präsentation erstellen. Der hat abends auf der Couch neben seiner Frau gesessen, sie hat irgendeinen Film geguckt und er hat PowerPoint-Präsentation gebaut. Und irgendwann habe ich gesagt, es war so mein Ansprechpartner, weil jeder von uns kennt es im Konzern. Man kennt einen Spezialisten für Excel, einen für PowerPoint, einen für VBA, keine Ahnung. Und er war so mein Ansprechpartner, wenn ich Fragen zu PowerPoint hatte. Und irgendwann habe ich gesagt, du, das ist so toll, wie du mir immer hilfst und das Wissen, was du hast. Hättest du nicht mal Lust, dass wir mal so eine Webinarreihe machen? Da konntest du überhaupt nichts drunter vorstellen. Ne? Mhm. Und dann habe ich mit ihm ein Format entwickelt und das ist durch die Decke gegangen. Also der ist irgendwann, hat er neben seinem eigenen Job, hat er angefangen, ist er auf, ich sag's mal, Tournee, also war natürlich kein Tournee, aber der ist durch die Bereiche gegangen, hat Präsentationen angeboten. Er war fit, was das CICD anbelangte. Er kannte die Fraport und so weiter. Das hat dazu geführt, dass wir eigentlich kaum noch externe PowerPoint-Trainer, die ohnehin nie so gut bei uns angedockt haben, weil ihnen viel fachspezifisches Wissen gefehlt hat, auf die konnten wir dann zukünftig verzichten, weil er sein Wissen geteilt hat. Und da habe ich gedacht, naja, es gibt so viele spannende Menschen mit so viel Wissen. Und da habe ich dann angefangen, auch so zu dicken, also einfach mal zu gucken im Unternehmen, was haben wir da für Menschen? Und da gab es Spezialisten zum Thema Digital Twin oder Robotic Process Automation und so weiter. Themen, die auch gar nicht so auf der Agenda waren. Und da habe ich angefangen, mit diesen Menschen auch zu arbeiten und sie publik zu machen, also präsent zu machen. Das heißt, ich habe ihnen beigebracht, wie man so ein Format entwickelt. Sie konnten sich ausprobieren in der Zukunftswerkstatt, konnten ihre Themen platzieren. Netzwerke haben sich gebildet, Menschen haben von diesen Technologien erfahren aus anderen Bereichen. Und da habe ich gemerkt, was das für ein wertvoller Schatz ist. Ja, und das ist aber auch eine Sache, die ich gut finde, aber genauso haben auch klassische Schulungen die Berechtigung. Mhm. Zum Beispiel ein Data Scientist, der muss einfach Python kennen, ja. Mhm. Auch wenn man sagt, ja, mit Vibe Coding werden sie zukünftig brauchen, aber diese ganzen Konzepte, der Datengrundlagen, wie man Daten strukturiert und so weiter, das muss man lernen. Also es gibt ein Handwerk, was man erlernen muss. Und, es gibt dann auch dann die Erfahrung oder die Kür dann, wie man dieses Handwerk dann auch nutzen kann. Aber an erster Stelle steht immer erst das Handwerk. Und das werden wir auch oder vermitteln wir auch immer noch, unter anderem auch mit University for Industry, mit dem wir viel im Bereich Data Analytics machen.
Ja, also ich finde das total spannend, weil du ja im Prinzip sozusagen deine wahnsinnige Dualität hast in dem, weil du sagst, auf der einen Seite gibt es da ganz viele eher ja niederschwellige Dinge und dieses Beispiel von deinem Kollegen, der so gut in PowerPoint ist, auch das ist ja noch verhältnismäßig niederschwellig, wenn der da als Tournee durchgeht, ja. Mhm. Und dieses sozusagen diese Angebote schaffen, da ist bei mir hängen geblieben, du hast mal gesagt, es geht nicht darum, Lernräume zu kontrollieren, sondern es geht darum, sie erstmal zu schaffen und sie vielleicht dann noch zu moderieren. Ja, das ist bei mir mal hängen geblieben aus der Diskussion mit dir. Ja. Und dann auf der anderen Seite ist es aber ganz stark, dass du sagst, wenn ich dann mal verstanden habe, wo die Reise hingeht und wie sich die Welt verändert, und das ist insbesondere ja in diesem Kontext von KI und Daten natürlich wahnsinnig viel im Moment, dann sagst du ja schon, ja, ich brauche dann, ich muss halt wirklich mal Wissen und Kompetenzen aufbauen, auch irgendwie in der Breite. Und da sagst du dann aber ja wieder sehr stark, es ist eben nicht dieses One-Size-Fits-All, dieses Wunschdenken, ich stelle nur das perfekte E-Learning hin und dann funktioniert es für alle, oder ich mache eine gute Eintagesschulung und die ist es. Da sagst du einfach, aufgrund der Individualität der Menschen, aufgrund dieser Vorlieben der Menschen, das kann gar nicht funktionieren, weil jeder ist anders, richtig? Also das heißt, du bist eigentlich dann ein sehr starker Vertreter, mit dem es muss eben angepasst sein. Es muss Zielgruppen- und personenspezifisch sein, es muss Flexibilität haben, oder?
Ganz genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und früher hat man so in Bereichen gedacht, dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt Controller-Schulung und Compliance-Schulung für Bereich XY und so. Data Analytics hat ja auch einen wahnsinnigen Impact auf die Kultur, weil auf einmal werden Silos aufgebrochen, Datensilos werden aufgebrochen. Menschen müssen einfach zusammenarbeiten und wollen das natürlich auch. Ne? Und was ich gemerkt habe, was super wichtig ist, das, was du gerade angesprochen hast, auch auf den Menschen zu hören, den Menschen wahrzunehmen. Ne? Also ich habe irgendwann gemerkt, gut, Data Analytics ist wichtig. Wir haben dann diese Schulung aufgebaut und ganz, ganz wichtig auch hier, am Anfang stand die Schulung, aber wir haben von Anfang an ans Ende gedacht. Das heißt nicht, wie kommt das Wissen in die Köpfe der Menschen, sondern wie kann dieses Wissen in den Alltag eingebracht werden. Und deshalb, so Schulungen gehen zwischen 2 Monaten und 4 Monaten. Aber jede Person, die diese Schulung durchläuft, kriegt einen Entwicklungsplan, der geht über ein Jahr, wo auch im Vorfeld schon ein Use Case definiert ist, wo die Führungskraft mit eingebunden ist und wo auch diese Person von einem Mentor oder von einer Mentorin begleitet wird. Das heißt, das Ziel ist nicht, dass eine Person gut abschneidet, die diese Schulung auch weiterempfehlen würde und so weiter, sondern dass dieses Wissen, das diese Person dort anbringt, dass die auch relevant für sich, für den Bereich ist, für den Use Case. Das heißt, wir enablen die Menschen auf mehr. Also es ist weniger Upskilling oder Reskilling, sondern auch wirklich enablen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, also ist heute einfach diesen Menschen die Bedürfnisse wahrzunehmen, aber auch das Thema Schnelligkeit. Ja, das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt beim Data Literacy Programm hatten wir jetzt 4 Durchläufe gehabt, also 4 Gens, 4. Generation. Und bei der letzten Generation, also es gab immer einen Bereich, Aviation, war auch Alexander Laubmann, war auch schon bei dir zu Gast im Podcast. Und er ist ein großer Verfechter dieses Programms, ein großer Sponsor auch. Und die waren immer Vorreiter. Ne? Also Aviation war immer Vorreiter, die haben das Programm gepusht. Und beim letzten Durchlauf habe ich gemerkt, es war so ein bisschen verhalten. Ne? Also auf einmal kamen neue Bereiche, wo man aber gemerkt hat, okay, da ist wirklich noch Potenzial, da ging es auch viel ums Thema SAP und so weiter. Ne? Weil bei Fraport haben wir 2 große Welten, einmal die operativen Daten, das heißt BIAF bei uns, und andere ist die SAP oder SAC-Welt. Ne? Und die waren immer so in der Vergangenheit getrennt, und durch das Data Literacy-Programm haben wir diese Welten auch zusammengebracht. Und jetzt war aber die Situation, dass auf einmal Aviation etwas, das man ganz flapsig, geschwächelt hat. Und andere Bereiche so im SAP viel stärker waren. Und es hat mich so ein bisschen gewundert, ich habe das so beobachtet. Auf einmal habe ich an einem Tag eine E-Mail gekriegt von einer Führungskraft aus dem Bereich Aviation, die sagte, Arthur, ich finde das Programm richtig gut, ich bin ein großer Befürworter davon, meine Mitarbeitenden haben zum Großteil schon daran teilgenommen. Aber jetzt bin ich in einer Situation, wo ich merke, dass ich richtig gut ausgebildete Menschen habe, tolle Ressourcen, und ich weiß, dass viel mehr möglich ist, aber mir fehlt das Wissen, wie kann ich dieses Team noch besser orchestrieren, wie kann ich es maximal rausholen? Mir fehlt jetzt auf einmal eine Datenkompetenz, aber aus Führungskräftesicht.
Also mir als Führungskraft sozusagen relativ zu meinem Team ist da jetzt ein Missverhältnis da eigentlich, sagst du,
ganz
oder?
Ganz genau. Ne? Ja. Jetzt habe ich so, also wenn man so an Rom denkt, an die Gladiatoren oder so, dann hat man jetzt 12 Pferde vor dem Wagen, kann es aber gar nicht richtig lenken. Ne? Und da sagt der Arthur, ich würde mir wünschen, dass da was passiert, dass wir auch ein bisschen enabled werden als Führungskräfte. Und das war so ein Thema, was mich schon die ganze Zeit so im Hinterkopf auch so beschäftigt hat. Und habe ich gesagt, das ist ein toller Anstoß, danke dafür. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wärst du bereit, als Persona zu dienen? Lass uns gemeinsam mit dem Dienstleister, das waren in dem Fall, wart ihr das, University for Industry, lass uns doch mal gucken, dass wir ein Schulungsprogramm für Führungskräfte entwickeln, und der deine Bedürfnisse betrifft, weil du bist eine Persona, du hast Mitarbeitende, die das Data Literacy Programm gemacht haben. Das heißt, du weißt, was die mitbringen, du weißt, was du brauchst. Lass uns doch gemeinsam das machen. Sagst du, ja klar. Und da haben wir in relativ kurzer Zeit auch in so einem Dreier gespannt, ein sehr schönes Programm entwickelt, was jetzt letzte Woche auch zu Ende gegangen ist. Das ging, glaube ich, über 14 Wochen, wo verschiedene Aspekte behandelt wurden aus dem Bereich Data Analytics und KI. Und das ist auch eine Sache, auf die ich sehr stolz bin, wo erstmalig auch wirklich HR und IT zusammengearbeitet haben. Das heißt, früher hat man die Schulung gemacht und hat vielleicht mal IT drüber gucken lassen oder die haben sich dann im Nachgang beschwert, dass man sie nicht eingebunden hat. Und hier sind wir ganz bewusst dran gegangen, haben im Vorfeld haben gesagt, guckt euch das nochmal an und werdet ihr nicht bereit, die Fraport-Spezifika mit einzubauen. Und insgesamt gab es dann 8 Module und davon war ein Modul, beziehungsweise jetzt noch ein zweites, das von den IT-Spezialisten von Fraport dann bestritten wurde, wo Fraport-Spezifika besprochen wurde, wo liegen die Daten, was sind die Workarounds, welche Prozesse gibt es, welche Institutionen sind wichtig und so weiter. Das heißt, es wurde ein gemeinschaftliches Paket. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft im Bereich Lernen, dass man viel mehr kooperativ agiert mit den Anbietern, mit den Usern und Menschen, die den Menschen auch verstehen und das Thema Lernen verstehen und da gemeinsame Sachen auf die Produkte auf die Straße bringt. Und zwar in einer schnellen Zeit. Und ich glaube, das Thema Zeit ist heute ganz, ganz wichtig. Also wenn man sich mal anguckt, wie die Entwicklung vonstatten geht, im Thema Gen AI oder Agentic AI, da kann man sich nicht einfach nochmal so ein Jahr Zeit lassen, um ein Format zu entwickeln. Da geht es teilweise wirklich um Wochen. Und hier ist die Kunst, wirklich qualitativ guten Content zu produzieren, Menschen mit einzubinden, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen, ja, und das in einer relativ schnellen Zeit.
Also das, was du eigentlich jetzt ja hier sagst, ist, und da so haben wir ja jetzt auch genau gerade zusammengearbeitet, ist eigentlich dieses individuell in genau dieser Schnittmenge fachlicher Experte, also derjenige, der trainiert, ja, dann die Fachabteilung, die ein Bedürfnis hat, und die Personalentwicklung, die dann zum Beispiel ja in deiner Person der Orchestrator des Ganzen auch so ein bisschen ist, ja, sozusagen aus dieser Gemengelage dann eben passgenau das hinzustellen und es auch so hinzustellen, dass es eben aktuelle Relevanz hat und nicht etwas sich heute zu überlegen, nach einem halben Jahr zu pilotieren und nach einem Jahr hinzustellen, weil dann ist es einfach zu spät. Also das ist das, was ich daraus höre. Ja. Wenn wir, du hast schon so ein bisschen auch darüber geredet, was wichtiger wird, aber wenn du eine Vorhersage machen musst, ja, ich weiß es nicht, ist im Moment sehr schwer, über lange Horizonte zu reden, aber wenn wir mal sagen, so in den nächsten 1-2 Jahren, ja, also wenn wir wieder reden würden, ja, im Jahre 2028, ja, was glaubst du, welche Themen sind dann, wenn es darum um das Thema Lernen geht und Lernen neu denken, was wird uns dann beschäftigen, was wird uns dann umtreiben, was glaubst du, was ist das, was wichtig wird in den nächsten 2 Jahren?
Also ich glaube, wo wirklich ein signifikanter Wandel stattfindet, ist im Thema der Verantwortlichkeiten. Wir reden immer, wir haben das Buzzword, lebenslanges Lernen. Und das hat jeder auf die Fahnen geschrieben, aber so richtig gelebt wurde es bis dato noch nicht. Aber wir werden nicht drum herum kommen, dass Menschen wirklich lebenslang lernen. Und zwar kontinuierlich. Nicht in einem Abstand von 2-3 Jahren, sondern wirklich kontinuierlich. Und das heißt, weg von dieser Konsumentenhaltung. Ich habe eine Sache, die mich richtig gewurmt hat in meiner Führungskräfteentwicklungszeit. Da haben wir tolle Formate entwickelt und tolle Leute geholt. Und teilweise mussten wir die Führungskräfte hintragen, in diese Schulung. Dann saßen sie da und haben in ihrem Handy gedaddelt, ne? Wo man natürlich also auch sagen kann, vielleicht haben sie die Relevanz nicht gesehen, ja. Mhm. Aber es war auch so eine Haltung, ne? Bedient mich mal, ne? Ich bin hier, ich bin die Führungskraft, ich möchte jetzt von euch aufgeschlaut werden. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, es geht immer mehr darum, sich selbst zu enable, kontinuierlich dran zu bleiben. Die, die es nicht tun, die werden den Anschluss verpassen. Mhm. Ja. Und das heißt also immer mehr, ich nenne es den Montessori-Ansatz, Hilfe zur Selbsthilfe. Und da ist die PE wichtig, die Personalentwicklung, oder das People and Culture, wie wir jetzt heute heißen, dass wir als Trendscouts fungieren, dass wir schon mal gucken, was passiert am Horizont. Zum Beispiel das Thema Vibe-Coding, ja. Dass wir einfach mal gucken, was sind Trends, die in naher Zukunft auch auf uns einprasseln werden. Dass wir so Taktgeber sind, mhm. dass wir auch zum Beispiel die IT-Abteilung, also ich werde ganz oft von unserer IT-Abteilung oder von anderen Bereichen gerügt, weil ich so einen Druck aufbaue und die Leute da von mir hertreibe und ich zwinge sie jetzt dazu, Sachen zu machen, die sie gar nicht wollen und so, ne? Ist jetzt natürlich übertrieben. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, als Personalentwickler Impulse zu setzen und auch Geschwindigkeit ins System zu bringen. Mhm. Und immer mehr auch als Entwickler von Menschen zu agieren, ihnen dabei zu helfen, als Kuratoren. Also heute sind wir nicht mehr in der Situation wie früher, wo wir recherchieren mussten, wer ist der beste Anbieter, wo sind die besten Schulungen, sondern heute haben wir das Problem der Auswahl. Wir haben einen Überfluss an ein Lernangebot in verschiedensten Arten, also nicht nur Dienstleister, sondern auch YouTube, also frei verfügbare Wissensquellen. Und da ist es wichtig, den Menschen Orientierung zu geben, was ist für dich richtig, wie kannst du am besten lernen, wie müssen die Rahmenbedingungen gestrickt sein. Und ich glaube, das wird immer wichtiger.
Ja.
Und die Verantwortung liegt da bei den Menschen.
Also eine viel proaktivere Rolle bei den Menschen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die was lernen müssen. Und aber auch eine viel proaktivere Rolle bei People und Culture, ebenfalls Personalentwicklung, ja, um sozusagen diese Angebote zu bieten. Arthur, vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine wahnsinnig vielen Einblicke, in die du das, ja, wie du das machst. Ich glaube, das ist das Beste, wie man auch verstehen kann, wie es gehen kann. Und ich finde das total faszinierend, wie vielseitig du da unterwegs bist. Ich würde mir manchmal wünschen, dass mehr klassische Personalentwicklungen so weit nach vorne denken, wie du das tust. Ja. Und vor allem nicht nur denken, sondern so agieren. Wenn du unsere heutige Diskussion mal so ein bisschen, ja, Revue passieren lässt, ein bisschen überlegst, was wir heute diskutiert haben und du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, die ja auch digital begeisterte Menschen sind, die aber auch Führungskräfte sind, was sind vielleicht so die drei Sachen, die man sich aus der heutigen Diskussion merken kann, die man mitnehmen kann, wenn man über das Thema Lernen in der Organisation nachdenkt?
Ganz wichtig ist der Mensch an sich. Betrachtet den Menschen nicht als Ressource, Human Resources, sondern wirklich als Individuum. Hört auf die Bedürfnisse, guckt, was diese Person braucht und helft ihnen dabei, auch ihren eigenen Weg zu gehen, wenn es auch vielleicht ein Weg ist, der nicht unbedingt jetzt in die Bereichsstrategie passt und so. Also guckt auf den Menschen, nehmt die Bedürfnisse ernst und wahr. Also dieser Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, das ist ganz, ganz wichtig. Das geht auch sehr stark in den Bereich People and Culture. Und auch so dieses Lernen, muss enttabuisiert werden oder entstigmatisiert werden. Das ist häufig sehr negativ konnotiert. Aber Lernen kann auch Freude bereiten. Lernen kann man auch über, wie Albert Bandura gesagt hat, den Clown mit den Augen. Also durch Beobachtungslernen, Lernen am Modell erfolgen. Das kann eine Serie sein, das kann ein Gespräch sein, das kann ein Podcast sein. Also einfach auch gucken, welche neuen Wege es gibt und diese auch mutig zu begehen.
Vielen Dank für diese wunderbaren Tipps, mit denen fühle ich mich sehr wohl. hast du am Schluss vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch eine Empfehlung, um weiterzulesen oder weiterzuhören, wo man sich ein bisschen vielleicht auch selber was lernen kann? Das würde ja gut passen.
Also was mir sehr gut gefällt, also ich habe viele verschiedene Buchempfehlungen, aber eins, was ich aktuell lese und mir sehr viel Spaß macht, das ist von Dr. Yvonne Konstanz-Behnke, Lernmythen aufgedeckt, wie wissenschaftliche Evidenz effektives Lernen und Praxistransfer in Unternehmen fördert. Also da werden Lernmythen analysiert und evidenzbasiert widerlegt man lernt sehr, sehr viel über das Thema Lernen und über Glaubenssätze, die überholt sind, die aber immer noch ganz tief in uns drinstecken. Ist auch sehr anschaulich, aber auch unterhaltsam geschrieben.
Super, kannte ich noch nicht. Vielen Dank für den Tipp. Das kommt jetzt auf meine Leseliste und für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommt das in die Shownotes. Dort werde ich auch zu Arthur und seinem LinkedIn-Profil verwenden, was ein auch immer hochgradig spannender Kanal ist für mich. Und ich werde auch zu dem von dir erwähnten Podcast mit dem Alexander Laukenmann erwähnen, der bei mir vor, ich glaube, so 30 Folgen oder so zu Gast war und dort aus der Blickwinkel der Fachabteilung mal berichtet hat, wie man so eine Datentransformation angeht. Dort geht's auch um das Thema Lernen, aber auch um ein paar andere fachliche Themen. Und Arthur, mir bleibt jetzt nur zu sagen, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Ritt durch die Welt dessen, was du tust und dessen, wie du Lernen neu denkst. Und ich glaube, da sind sehr viele Dinge dabei gewesen, wo man es lernen kann. Ich kann nur im Namen der Hörerinnen und Hörer Danke sagen.
Vielen herzlichen Dank an dich, Jan, für dein Interesse und für die Plattform, um meine Erfahrungen hier teilen zu dürfen. Das hat mir wie immer, wenn ich mit dir zusammentreffe, sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.